Es ist schon ein paar Wochen, Monate, Jahre her, noch vor Corona, dass ich mich mit einem Teilnehmer dieser Gemeinde über das unterhalten habe, was wir persönlich in unserer täglichen Bibellese lesen. Und es war ganz interessant festzustellen, dass wir zu diesem Zeitpunkt wirklich exakt das Gleiche gelesen hatten. Wir hatten beide in den Psalmen, Psalm 1, gelesen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, darüber voneinander gelernt, was wir gelesen hatten und was uns wichtig geworden ist. Das war sehr hilfreich, zu sehen, was ist dem anderen wichtig geworden. Und wir haben voneinander gelernt. Manches Gleiches, manches Unterschiedliches. Heute soll es um die Psalmen gehen und dann im Weiteren um Psalm 1. Aber zuerst eine Einleitung zu den Psalmen. Was sind die Psalmen? Die Psalmen in unserer Bibel in der Mitte, im Alten Testament, das dickste, das längste Buch der Bibel, 150 Kapitel. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn Sie nach einem Vers für eine Karte, für eine Hochzeit, für eine Bedankung suchen, in den Psalmen, da findet man was. Als Kind habe ich gelernt, Psalmen, das sind Lieder aus uralten Zeiten. Lieder. Und das stimmt auch. Der ursprüngliche Titel der Psalmen war Sefer Tilim, das Buch der Lobpreisungen. Wenn man die Bibel heute liest oder in der Bibel liest, die Psalmen sind ein besonderes Buch. Ganz anders wie die meisten der anderen Bücher. Kein Geschichtsbuch. Nicht fortlaufend. Das nächste Kapitel hat keinen Bezug zum vorhergehenden. Und das Kapitel endet und am nächsten fängt manchmal was ganz anderes an. Fast immer. Kein direkter Bezug zum nachfolgenden Kapitel. Das kann man bei fast keinem anderen Buch der Bibel tun. Ein Kapitel, Verse für sich betrachten. Wenn man das tut, dann verliert man den Zusammenhang. Es kommt zu Fehlinterpretationen, wenn man die Situation nicht gesamt betrachtet. Aber trotzdem, die Psalmen sind von Personen in ganz bestimmten Situationen geschrieben. Sie haben Themen. Dank, Angst und Verfolgung, zum Beispiel bei David, Klagen und Bitten, Hilferufe. Herr, schaffe mir Recht, liest man öfters. Buße. Es gibt prophetische Psalmen. Es gibt Erzählungen der großen Taten Gottes. Es gibt viele speziell lehrreiche Psalmen. Es gibt geschichtliche Psalmen, 104 bis 106, in denen Geschichte niedergeschrieben ist. Und es gibt viele Lieder, reine Lieder, Wallfahrtslieder. Denn wenn man in dieser Zeit unterwegs war, hat man oft gesungen, gemeinsam. Und wenn man unterwegs war, war man oft lange unterwegs. Und es gibt Psalmen, die Gebete sind. Gebete zu Gott. Wenn wir die Situation des Psalms und des Psalmschreibers kennen, des Autors, dann hilft uns das öfters, ein tieferes Verständnis zu bekommen. Man versteht David viel besser, wenn man merkt, er ist in der Verfolgung von Saul und er ist in Todesangst. Wir verstehen das Geschriebene viel einfacher. Das Wort Psalm, Psalter, geht auf das griechische Verb zurück, auf das Verb zupfen. Dabei geht es um das Zupfen eines Instruments, in der Regel einer Harfe. Aber die Psalmen, so wie wir sie heute haben, so wie wir sie heute kennen, enthalten doch nur Text. Wir haben nur noch Text. Das Musikverständnis und die Musikausübung der damaligen Zeit war ganz anders, wie wir es heute haben. Es gab andere Instrumente. Es gab damals nicht die Notenschrift, die wir heute haben. Diese detaillierte Notation. Die Psalmen sind also Gedichte, Gebete und Lieder, die meist häufig gesungen wurden. Häufig zu einem Zupfinstrument. Aber auch Pauken, also Trommeln, sind uns erwähnt und Trompeten und Posaunen genauso. Instrumente, die in den Psalmen als Begleitinstrumente genannt werden. beten, singen und Lobsingen auch mit Instrumenten ist also nicht weit voneinander entfernt. Es ist eine Art der Kommunikation mit Gott, eine Antwort von uns Menschen an Gott. Im Ursprung waren die Psalmen eine Antwort der Autoren, des Psalmschreibers an Gott. Und es gibt ganz verschiedene Psalmschreiber. Wir haben David, der die meisten Psalmen geschrieben hat, 73. Wir haben Mose, Asaf, die Söhne Korach, also Leviten, Diener im Tempel, Salomo und Ethan. Und von ganz vielen Psalmen oder von einigen Psalmen sind uns die Autoren gar nicht überliefert. Wir wissen nicht, wer das war. Aber die Texte wurden aufgeschrieben, um sie zu sprechen, zu beten und zu singen und vor allem, um sie in Erinnerung zu halten, daraus zu lernen. Wir müssen beachten, die Psalmen stammen aus einer anderen Kultur. Die Sprache war hebräisch. Damit sind uns heute viele Wortspiele, viele dichterische und lyrische Dinge, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr erkennbar. In Psalm 119 beginnt zum Beispiel jeder Vers mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets, des hebräischen Alphabets. Die Sprache und Wortstellung der Psalmen war und ist an einigen Stellen liedhaft, an vielen Stellen. Es werden Bilder und Metapher verwendet. Der Aufbau der Psalmen ist ganz anders wie in den anderen Büchern. Es gibt Vergleiche. Verglichen wird häufig böse und gut. Gottlos und bei Gott. Demjenigen, dem Gott hilft und demjenigen, dem Gott nicht hilft. Der Verfolger, der Verfolgte und der Vergleich zwischen dem Unterdrücker und dem Unterdrückten. Hier darf man nicht vergessen, auch an anderen Stellen der Bibel gibt es lange und bekannte Lieder und Gebete, zum Beispiel das Lied des Mose in 5. Mose 32 oder auch in 2. Samuel 22, ein langes Danklied von David. Die Reihenfolge der Zusammenfassung ist nicht chronologisch. Keine Ordnung, wie wir sie erkennen können direkt. Keine zeitliche Abfolge nach Autor, so wie wir es vielleicht heute machen würden. Die Zusammenstellung erfolgte vor Jesu Geburt schon. Und im Ursprung waren die Psalmen fünf Psalmbücher. Zum Beispiel das erste Buch, Psalm 1 bis 41. Das sieht man noch in den meisten Bibeln, dass ab Psalm 42 eine Überschrift ist, das zweite Buch. Es waren fünf Zusammenfassungen, vielleicht ähnlich, wie wir es heute in manchen Gemeinden noch haben, das rote, das blaue und das grüne Liederbuch. Und an manchen Stellen erkennt man dann doch einen ganz bestimmten inneren Aufbau. Sie wurden nicht zusammengewürfelt. Es gibt Themenbereiche. Es gibt erkennbare Abschnitte. Zum Beispiel endet jedes dieser fünf Liederbücher, jedes dieser Bücher mit einem Lob und Dank an Gott. Zum Beispiel das Ende von Psalm 41. Aber allen gemein ist, es sind Psalmen. Fünf Bücher waren es ursprünglich, so wie wir auch die fünf Bücher Mose haben. Bücher mit Gebeten und Liedern. Aber anders wie bei vielen anderen Bereichen in der Bibel können wir und konnten wir in den Psalmen von Anfang an ganz leicht feststellen, wo der Anfang und das Ende eines Kapitels ist. Wo das nächste Lied, wo der nächste Psalm beginnt und wo einer endet. Denn die Psalmen waren für sich schon Abschnitte. Später in vielen Büchern, anderen Büchern der Bibel wurden erst später die Kapitel, die Verse durchnummeriert und hinzugefügt. In den Psalmen war das recht eindeutig zu erkennen. Sie waren schon von Anfang an für sich getrennt. Das zum Einstieg in die Psalmen, denn dieser Einstieg soll uns helfen, die Psalmen durch die richtige Brille mit den richtigen Vorkenntnissen zu betrachten, damit wir auch aus diesem Buch leichter, besser verstehen, wer ist Gott? Wie ist Gott? Was will Gott? Und was will Gott von mir? Damit wir Gottes Reden in den Psalmen auch zuhören können, damit wir ihn reden hören, mit dem Ziel, dass wir in unserem Leben das besser verstehen und anwenden können. Zum Predigttext. Ich lese Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ein bekannter Psalm. Wir haben mit Psalm 1 einen Psalm, bei dem man den Autor nicht kennt. Er wird nicht genannt und wir können ihn auch nicht indirekt zuordnen. Man kennt die Zeit und Umgebung auch nicht. Es gibt Gründe, diesen Psalm als recht frühen Psalm anzunehmen. Nach der Einnahme des Landes Kanaans. Und es gibt auch Hinweise, diesen Psalm eher als recht späten Psalm. Nach der Rückkehr nach dem Exil in Babylon, nach der Gefangenschaft einzuordnen. Wir wissen es nicht genau. Der Psalm wurde also frühestens nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und spätestens in den Jahrhunderten vor Jesu Geburt, 400-500 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben, also vor etwa 3000 Jahren oder vor mehr als 2000 Jahren. Psalm 1 ist damit sicherlich nicht der älteste Psalm. Und trotzdem hat der Zusammensteller der Psalmen genau diesen Psalm als ersten Psalm des Psalmbuchs gesetzt. Es ist die Eröffnung des Psalterbuches. Es war ihm wichtig, das zuvorderst zu stellen. Der Psalm verwendet Situationen und bildliche Darstellungen aus dem damaligen Leben, aus der damaligen Zeit. Das werden wir gleich noch sehen. Wir haben einen Lehrpsalm mit Verheißung, ein Versprechen von Gott. Der Beginn, wohl geht es dem Menschen. Die Übersetzung im Urtext geht weiter. Glücklich ist der Mensch, es geht ihm gut. Der Beginn des Psalms ist die Erklärung, was du tun musst, damit es dir gut geht, damit du glücklich bist. Wohl geht es dir, glücklich bist du, wenn du nicht wandelst im Rat der Gottlosen. Das ist ein ungewöhnlicher Anfang. Man erwartet doch eine Anweisung, etwas zu tun und nicht eine Anweisung, etwas nicht zu tun, damit ich etwas erreiche. Ich muss etwas nicht tun, damit ich etwas erreiche. Wohl geht es dir, wenn du etwas nicht tust. Aber genau das ist hier der Fall. Man soll etwas anderes tun. Abweichen vom Normalen, vom Üblichen. Änderung des normalen Verhaltens. Eine Entscheidung, etwas anderes zu tun, etwas nicht zu tun, dem Rat der Gottlosen nicht zu folgen. Wer dem Rat der Gottlosen folgt, so sagt der Psalm, der geht auf dem Weg der Sünder. Der Rat der Gottlosen und das Handeln ohne Gott folgt der Weg ohne Gott. Das soll nicht heißen, dass man nie auf andere Menschen hören soll. Dass man nur verzweifelt jede Entscheidung selber mit sich und Gott ausmachen soll. Auf keinen Fall. Aber die Prüfung ist notwendig. Bin ich hier? Bin ich auf diesem Weg mit dieser Entscheidung mit Gott unterwegs? Kann das Gottes Weg für mich sein? Ist das Gottes Wille? Außerdem kommt am Ende des Verses noch etwas dazu. Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Du sollst die Dinge ernst nehmen, nicht spotten, dich nicht auf die Stufe der Personen stellen, die die Themen, die Probleme nicht richtig ernst nehmen. Sehr wahrscheinlich hat der Schreiber hier das alltägliche Leben im Blick. Man traf sich nach der Arbeit, vielleicht am Brunnen, am Tor. Man hatte nach der Arbeit Gemeinschaft. Man hat sich unterhalten, hat Rat gesucht. Es gab kein Fernsehen, keine Nachrichten, kein Brief, kein Telefon, kein E-Mail, kein Computer. Nicht die Kontaktmöglichkeiten und Informationsquellen, die wir heute haben. Man hat sich getroffen, ausgetauscht und Rat gesucht, Hilfe gesucht, persönlich mit anderen. Und hier ist die Aussage, du sollst nicht die Kontakte haben, wo man spottet, wo die Dinge nicht ernst genommen werden und sich so verhalten. Der Vers stellt die Frage nach dem Umgang. Ist diese Gesellschaft, die ich dort habe, wirklich sinnvoll? Wirklich hilfreich? Suche ich Rat mit Gottlosen oder suche ich den Rat von Gott? Wo suche ich, wo suchst du deinen Rat? Und in Vers 2 geht es weiter. Sondern hat Lust anders. Er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über das Gesetz Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Beim ersten Lesen völlig surreal, völlig unrealistisch. Lust am Gesetz, darüber sinnen, reden, nachdenken, sich damit beschäftigen, Tag und Nacht. Unverständlich, unmöglich. Aber fangen wir an, das zu betrachten. Was ist denn das Gesetz? Was ist das Gesetz, das der Schreiber nennt? Wenn wir in die Zeit des Schreibers schauen, man hatte damals das Gesetz in schriftlicher Form. Die Gebote Gottes gab es damals. Mehr auch nicht. Das war das damalige Recht, das Lebensrecht, nach dem sich die Israeliten zu richten hatten. Nach diesem Recht hatten sie sich vor Menschen und vor Gott zu verhalten. Das Gesetz des täglichen Lebens, der Wille Gottes. Dieses Gesetz war die Grundlage des Lebens. Und man darf dabei nicht nur an die 10 Gebote denken. Das Gesetz war vollständig. Es enthält mindestens 613 Gebote, die die Israeliten damals hatten. 613 Gebote war ihr genanntes, im Detail beschriebenes Gesetz. Da werden viele Details beschrieben. Details des täglichen Lebens in der Landwirtschaft, im Umgang miteinander und so weiter. Wir in Deutschland haben noch heute noch viel mehr Gesetze und Regelungen, nach denen wir uns richten dürfen. Die hatten damals mindestens die 613 Gebote Gottes. Die Sicht des Autors, sein Leben war direkt mit diesem Gesetz verbunden. Und er empfiehlt die Beschäftigung damit. Tag und Nacht. Er sinnt darüber nach. Mit Lust, mit einer Freude beschäftigt er sich damit. Und er sagt, glücklich ist dieser Mensch, der das auch tut. Wir haben heute die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, abgeschlossen. Beschäftigen wir uns damit? Intensiv? Kauen wir darauf rum? Kennen Sie dieses Beschäftigen, nicht nur das Lesen, sondern das auch gerne betrachten, verstehen und anwenden, das Ausquetschen des Wortes Gottes? Wenn wir das tun, dann wird das Wissen über Gott und der gute Wille Gottes eine hilfreiche Grundlage, eine Grundlage zum Leben. Davon spricht der Autor. In Vers 3 heißt es, derjenige, der Gottes Willen, Gottes Gesetz als Grundlage hat, der ist wie ein Baum. Ein Vergleich. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Was für ein Bild haben Sie vor Augen? Vielleicht ein schönes Bild. Berge im Hintergrund. Grüne Wiesen. Schöner alter Baum. Ein klarer Bach, der sich dahin schlängelt. Aus dem Gebirge kommen, vielleicht so wie wir es hier gesehen haben vorhin in der Einleitung am Beamer. Aber dieses Bild müssen wir überdenken, vielleicht zerstören. Von einem romantischen Bild mit Bachlauf und schönem klaren Wasser steht nichts im Urtext. Das steht nicht da. Dort steht, ein Baum ist gepflanzt worden an einer Bewässerung. Hier wurde gezielt, aktiv an einem ganz bestimmten Ort ein Baum gepflanzt. Und dieser Ort ist nahe einer geschaffenen Bewässerung, gezielten Bewässerung. Vermutlich ist ein gebauter Bewässerungskanal gemeint. In der damaligen Zeit war das Leben sehr viel mehr von Ernte und damit auch vom Wetter abhängig. Wasser bedeutete Bewässerung, Fruchtbarkeit und Wohlstand. Auf Trockenheit folgte Dürre und Hunger. Das war lebensbedrohlich. Wir sehen das an vielen anderen Stellen der Bibel. Bei Lot und Abraham in Mose. Bei Josef in Ägypten 7 Jahre Fruchtbarkeit, danach 7 Jahre Hungersnot. Bei Elia und an vielen anderen Stellen. Bewässerung, Bewässerungssysteme. Es ist die Zeit, in der andauernde, hinzugefügte Bewässerung damals etwas ganz Neues war. Sowohl die Ägypter als auch die Babylonier hatten ausgeklügelte Systeme von gezielter, andauernder Bewässerung. Bewässerung und Bewässerungskanäle, das war in der damaligen Landwirtschaft Hightech. Fortschritt, Weiterentwicklung, ein wichtiger Schritt im Leben. Die Bewässerung sorgte dafür, dass genügend Wasser da war, dass die Pflanzen, das Angepflanzte, genügend bekamen. Ausreichende, andauernde Bewässerung. Zu wenig Wasser konnte man an den Bäumen auch erkennen. Die Blätter wurden welk, wie es hier beschrieben ist. Die Ernte fiel schlecht aus. Gefahr für Leib und Leben. Eine ausreichende Ernte war nicht nur Luxus, wie vielleicht heute bei uns das gar nicht so sehr beschäftigt, wo wir an unser eigenes Wohlbefinden denken. Davon hing damals das Leben der Familie ab, sehr häufig. Der Psalmist spricht also von einem Baum, der gezielt an einem Ort gepflanzt wurde, an einem Ort, vermutlich an einer geschaffenen Bewässerung. Und dieser Baum bekommt andauernd genügend Wasser, das, was er benötigt. Auch nicht zu viel. Und seine Blätter verwelken nicht. Der Baum bringt Frucht zu seiner Zeit. Der Baum hat nicht permanent immer Früchte. Der Besitzer kümmert sich um die Bewässerung. Die Frucht wächst heran. Das dauert. Und dann zu seiner Zeit, zur Zeit der erwarteten Ernte. Da trägt der Baum Früchte, gute Früchte, ausreichend Früchte zum Leben. Und am Ende dieses Vers erklärt der Psalmschreiber den Vergleich. Er zeigt den Bezug zum Menschen. Der Mensch, der nach Gottes Willen handelt, so wie es in den vorhergehenden Versen 1 und 2 heißt. Was dieser Mensch macht, das gerät wohl. Das gelingt, das hat Bestand. Sich nach Gott auszurichten, nach seinem Willen, das hat Gelingen als Folge. Vers 4 zeigt die Gegenseite. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Auch hier wird wie in den vorhergehenden Versen ein Bild gebraucht. Ein Bild, das die Leute damals direkt verstanden. Spreu, die der Wind zerstreut. Das ist der Gottlose. Damals wurde das Getreide geerntet und die Ernte, das komplette Gute, wurde gedroschen. Dieser Dreschvorgang fand normalerweise im Freien statt, auf einer offenen, freien Fläche. Man nahm einen Dreschflegel und schlug auf die Ähren, auf das Geerntete ein. Und danach wurde eine Schaufel genommen und das Ganze wurde in die Luft geworfen. Und das Gedroschene flog durch die Luft und die schweren Körner, das, was man haben wollte, das fiel herunter. Und das andere blies der Wind weg, das Leichte, die Spreu, die Halme, die Hülsen. Das war das Wertlose, das man nicht wollte. Das wurde vom Wind weggetragen. Die Gottlosen, die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen, werden hier mit diesem Spreu verglichen, von dem Guten getrennt, wertlos, weg damit. Und in Vers 5 geht es dann aufbauend darauf weiter. Darum, weil sie nicht nach Gottes Willen fragen, bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünde in der Gemeinde der Gerechten. Hier wird beschrieben, was folgt, auf Gottlosigkeit folgt, wenn man die vorhergehenden Verse 1 und 2 nicht beachtet. Man besteht nicht im Gericht. Hier ist nicht das Endgericht am Ende des Lebens gemeint, so wie wir es vielleicht uns vorstellen könnten. Die Sichtweise eines Endgerichts war damals in der jüdischen Kultur und Religion nicht vorhanden. Das gab es nicht. Der Autor denkt genau hier auch wieder an das Recht und die Gerichtbarkeit der damaligen Zeit, an das mosaische Gesetz, das in Vers 2 auch genannt ist. Das Lebensgesetz zur damaligen Zeit. Es ist das Gericht und die Rechtsprechung, die häufig im Tor stattfand. Wir lesen davon im Buch Ruth, wo Boas im Tor nach dem Recht, nach dem Gericht danach fragt, darf ich die Ruth heiraten? Möglich ist, dass es hier auch im Besonderen um das Recht geht, den Tempel zu betreten und sich Gott zu nähern. Denn den Tempelbereich durfte man nur betreten, wenn man sich nach dem Gesetz verhielt und sich nach dem Gesetz dafür vorbereitete, darauf reinigte. Das Ergebnis ist, die Gottlosen bestehen nicht, wenn ihr Handeln nach dem Gesetz geprüft wird. Mit Gemeinde der Gerechten ist hier die Gemeinschaft der Personen gemeint, die nach dem Willen Gottes, nach seinen Geboten handeln. Der Gottlose wird mit Sünder beschrieben. Und der Gerechte, der nach Gottes Willen, Gottes Geboten fragt, ist der Gerechte. Es gibt einen Unterschied zwischen gottlos und Gemeinde der Gerechten. Das passt nicht zusammen. Das ist nicht kompatibel. A oder B. In Vers 6 steht das Finale, das Fazit des Psalms. Der Herr kennt den Gerechten. Der Herr, also Gott, kennt den Weg der Menschen, die vor ihm gerecht handeln, die nach seinem Willen fragen und seinen Willen tun. Das, was Gott kennt, das liebt Gott. In mehreren Stellen in der Bibel können wir das erkennen. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was Gott kennt, das liebt er, das gehört ihm. Darauf achtet er, das gibt er nicht her. Und im Unterschied dazu geht es in Vers 6 weiter. Der gottlosen Weg vergeht. Das heißt nicht, dass Gott nicht weiß, was die Gottlosen tun. Es heißt auch nicht, dass es Gott egal ist, was auf der Welt getan wird. Es bedeutet vielmehr, am Ende vergeht dieser Weg. Aus Sicht Gottes, für Gott, hat dieses Tun keinen Bestand. Bestehen bleibt nur das, was Gott will. Das hat Bestand. Das zählt am Ende. Abschließend möchte ich zusammenfassen. In der Betrachtung von Gottes Wort können wir aus der Bibel, aus den Psalmen erkennen und lernen, wie ist Gott und was möchte Gott? Was möchte Gott von mir? Und wenn wir das aus der richtigen Blickrichtung, mit den richtigen Vorkenntnissen, mit dem richtigen Rahmen tun, dann können wir das viel besser erkennen und auf uns umsetzen. Dann haben wir lebendiges Wort Gottes, durch das Gott zu uns spricht. Wir haben in den Psalmen ein paar Besonderheiten, Lieder, Gebete, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Autoren, viele bekannt. Aber man kann jedes Kapitel, jeden Psalm ganz für sich allein gestellt betrachten. Wenn Sie vielleicht bisher nicht regelmäßig in der Bibel lesen, ist es vielleicht jetzt Zeit, damit anzufangen. Vielleicht mit dem Psalmen. Der Einstieg ist vielleicht heute gemacht. Der Psalmschreiber von Psalm 1 verwendet bekannte Bilder. Bekannte Bilder aus dem Leben der damaligen Zeit. Er beschreibt den Gegensatz zwischen dem normalen Weg, dem gottlosen Weg, dem Weg ohne Gott und dem Weg, auf dem man nicht so handelt, auf dem man abweicht von dem Weg der Gottlosen. Der Weg, auf dem man das Verhalten ändert, auf dem man nach Gottes Willen, Gottes Gesetz fragt, darin forscht, darüber nachdenkt, es betrachtet von mehreren Seiten. Im Psalm heißt es Tag und Nacht. Immer suche ich meinen Rat bei Gott. Der Wille Gottes und das Fragen nach seinem Willen, das Suchen in der Bibel soll uns eine freudige Grundeinstellung werden. Eine Grundeinstellung im Denken, Reden und Handeln. Dazu noch eine Anmerkung. Manchmal fragen wir nach dem Willen Gottes und bekommen vermeintlich keine Antwort. Aber ganz oft wissen wir Gottes Willen schon. Oder wir können ihn direkt nachlesen. Hier in der Bibel nur reinschauen. Wir bekommen keine extra Einladung. Sehr selten. Keine zusätzliche Ansprache von Gott. Gott hat uns seinen Willen mitgeteilt. Er redet hier durch die Bibel zu uns. Wir kennen seinen Willen. Wir haben sein Wort. Gott ist eindeutig. Er ändert seinen Willen nicht für uns. Seine Antwort bleibt gleich. In Psalm 1 verspricht uns Gott, wenn wir den Rat bei Gott und in seinem Gesetz, in seinem Wort suchen und danach handeln, dann sind wir vergleichbar mit einem Baum, der an einer Bewässerung gepflanzt ist, ausreichend Wasser hat, Früchte bringt zur Zeit der Ernte und keine welken Blätter hat. Gott verheißt diesen Menschen bleibende Ergebnisse. Er verheißt Gelingen. Lasst uns mit Gott in Kontakt kommen, zum Beispiel im Gebet, in Anbetung durch Lieder und insbesondere, so wie es hier im Psalm 1 geschrieben ist, im beständigen Forschen in seinem Wort, in der Bibel. Soweit das möglich ist, auch in Gemeinschaft. Lernen von und miteinander. Gottes Wille als Grundlage für unser, für dein, für mein Leben. Lasst uns nach Gottes Willen suchen und ihn tun. Amen.